sehr berühmt. Danke, dass Sie für das Interview zugesagt haben. Würden Sie sich mal kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so machen?
Ja, grüezi Jan. Sehr gerne, ich bin gerne gekommen. Danke vielmals für die Einladung an dieser Stelle, für das Interview. Das ist etwas sehr Spannendes. Ich bin selber jetzt noch ein bisschen gespannt, wie das Ganze abrollen wird in dieser rollenden Welt. Ja, wer bin ich? Helmut Bühler ist mein Name. Ich bin von Luzern, Kanton Luzern, Rauswil, dort geboren, auf die Welt gekommen und lebe immer noch dort mit Familie inzwischen. Aber beruflich bin ich nicht in Rausmau, wie das heisst, sondern Luzern tätig in der Stiftung Rotec als Direktor. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Begegnung oder die Motivation gewesen, von dir mich einzuladen, weil das ja auch ein bisschen mit dir zu tun hat. Ja.
Das ist so, auf das können wir dann noch sprechen. Sie sind ja jetzt ein Jahr Direktor von der Rotec. Plus minus, vielleicht einen Monat mehr. Wie war das Jahr gewesen?
Das ist das Jahr so im September 2019 eingestiegen. Jetzt sind wir ein Jahr später tatsächlich, ein paar Wochen. Und es ist ja eine andere Welt heute. In der Zwischenzeit hat sich ja einiges da. Also nicht der Einstieg von mir in die neue Funktion, sondern die Welt hat sich sonst verändert, ganz stark mit der Covid-Geschichte. Es ist natürlich eine turbulente Entwicklung gesehen, die ich erlebt habe jetzt in dieser Organisation, in dieser neuen Aufgabe. Ist sehr spannend gesehen, berührend auch und hat Momente gegeben, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell das Zeit vergeht. Also eigentlich, wenn ich so ein Jahr zurückblicke, denke ich, wow, ist es schon so lang her, mich tunkt sich erst gerade eingestiegen und dann siehst du, was alles unterwegs passiert ist. Also sehr spannend und ich habe beispielsweise den Wechsel jetzt von einer alten in die neue Funktion nie bereut.
Nie bereut. Auch wenn man ihren Lebenslauf ein bisschen studiert, sieht man viele Führungspositionen. Warum haben Sie gerne Führungspositionen?
Ich weiß auch nicht. Andere haben vielleicht gerne nicht Führung oder möchten etwas anderes. Irgendwie im Laufe des Lebens merkst du vielleicht, für was du wirklich geeignet bist, was kannst und was nicht so gut kannst. Und ich glaube schon, dass mir dort eher so gewisse Talente gegeben sind. Ich habe vor allem auch Freude, mitgestalten, mit Leuten mitzuprägen, wirksam zu sein und etwas zu bewegen. Das ist tatsächlich so. Das kann man ja an verschiedenen Orten erleben. Oder? Das im kleineren oder im grösseren Stil. So eine Rotec ist natürlich eine grosse Organisation, das ist ganz klar. Da sind viele Leute beteiligt. Mich interessiert am Ende, glaube ich, also wenn Sie das jetzt so fragen, am Ende ist es eigentlich immer das Interesse am Menschen, und mit dem Menschen unterwegs zu sein und etwas zu bewegen. Und meine Fähigkeit oder respektive das, was mich ausmacht, dort auch reinzugeben, das ist das, vielleicht so eine Grundmotivation. Ja.
Und jetzt, wenn man jetzt auch mit Covid anschaut, wie gut können Sie Entscheidungen treffen? Weil da hängt ja ein riesen Apparat dran und Sie sind ja dann der, der mit einem Team zusammen muss Entscheidungen treffen. Aber Sie sind ja dann der Kopf.
Ja, einer muss den Kopf hinhaben nachher. Das ist die Anspielung wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, eine Organisation mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern und Klienten jetzt bei uns, aber auch mit vielen Mitarbeitern, hat eigentlich den Anspruch darauf, dass sie eine Führung hat, die gerade in so einem Moment, wie sagt man, das Heft in die Hand nimmt. Oder? Das ist ganz wichtig. Und wir haben das auch bei uns jetzt in der Geschäftsleitung und mit dem ganzen Kader von der Rotec sehr schnell realisiert, dass jetzt eigentlich wirklich, jetzt ist ein Ausnahmefall, ist eine Sondersituation und da musst du führen, im Sinne von entscheiden und richtig vorgehen. Und das ist uns, glaube ich, auch ziemlich gleich oder eigentlich von Anfang an auch gelungen. In einem solchen Moment, in dem Unsicherheit herrscht, was kommt auf uns zu, niemand weiss genau, was los ist, da braucht es jemanden, der sagt, das geht nicht, in die Richtung wenn wir uns jetzt schützen. Das sehen wir vor. Und das war natürlich ein Prozess gewesen, wo nicht irgendjemand allein macht. Aber man merkt ja schon, es gibt dann so ein bisschen entscheidungsfreudige Leute und andere, die eher ein bisschen zurück sind. Ich gehöre wahrscheinlich jetzt eher zu denen, die einen Entscheid traut, auch zu fällen und auch zu machen. Und letztlich suchst ja auch Leute in solchen Positionen wie einen, als Geschäftsleiter, die auch trauen, den Entscheid zu treffen. Kommt uns natürlich jetzt hier bei der Covid-Situation sehr gut, dass wir eine Geschäftsleitung haben, die sehr gut vorbereitet war, auch für solche Krisensituationen. Und es war zwar überraschend, aber wir sind nicht in Hektik ausgebrochen. Und das hat mich eigentlich schon gefreut. Ja.
Also gut geschlafen, trotzdem, oder schlaflose Nächte gehabt?
Nein, ich habe schon auch einmal nicht so gut geschlafen. Nein, das stimmt schon. Also, das ist eine Bedrohung, die Covid. Und wir haben Klientel, wir haben Bewohner bei uns, wir haben Schülerinnen und Schüler, die halt wirklich, muss man sagen, auch Risikopatienten sind. Auch bei den Mitarbeitern haben wir das. Oder noch die dazu sind. Und so eine Erkrankung ist etwas Schweres. Und ja, da hast du Verantwortung dafür. Also, ich möchte nicht der sein, wo man hätte müssen sagen, der hat nicht alles gemacht zum Schutz von euren Leuten, von den Mitarbeitenden und von der Klientel. Oder? Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und vielleicht haben wir nicht immer ein Tickchen mehr gemacht als nötig, aber ich glaube, das ist auch richtig gewesen.
Ja, das kann man in den Nachhinein noch ein bisschen justieren, wenn es dann die Situation sich dann irgendwann mal leid. Aber was ist denn der ausschlaggebende Punkt so vor anderthalb Jahren, den Job bei der Rotec anzunehmen?
Ja, also das ist ein ausschlaggebender Punkt. Ich bin einmal in dieser Bewerbungsphase durch die Rotec durchgelaufen, unerkannterweise. Oder? Ich habe eigentlich gar niemand gekannt. Und ich habe mir das angeschaut, die Immobilien, der Park, der rote Park, die Häuser, ich habe die Leute gesehen, ich habe die Bewohner gesehen und habe gesagt, könnte jetzt das dein neues Wirkungsfeld sein da? Und ich habe das gemerkt irgendwo, mal, das würde mich interessieren. Und zwar habe ich vorher keine Berührungspunkte gehabt, jetzt mit der Institution. Ich hatte auch keine grossen Berührungspunkte vorher mit Menschen mit Beeinträchtigung, so halt im normalen Umgang, aber das ist wirklich eine neue Welt. Da hat sich eine Tür aufgetan und ich habe gefunden, die muss durchgehen. Und das hat sich, ich habe es vorhin gesagt, für mich hat es sich gelohnt sehr. Ich bin sehr gut angekommen und bin wohl jetzt. Ich habe schon zwei, drei Mal gedacht, ich bin auch mächtig, auch stolz auf die Leute, die dort arbeiten und wie sie das arbeiten. Und das hat sich wirklich gelohnt, das zu machen.
Was sind so die ersten denn, so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung? Wo sie denn den Job angenommen haben, wo sind ihnen die Augen aufgegangen, wo vielleicht vorher gar noch nicht so klar war? Kann jetzt politisch sein, aber muss auch nicht, vielleicht kann es einfach der Alltag sein.
Also ich habe ja nicht gewusst, wie ich reagiere, ganz konkret im Umgang mit Menschen, die wirklich schwere körperliche Behinderungen haben. Oder? Das, wenn du es nicht hast vorher, weisst du es nicht. Und ich habe mir schon irgendwie gedacht, ich möchte ja offen begegnen und einen natürlichen Umgang finden. Und der ist mir, glaube ich, auch leicht gemacht worden, muss ich sagen. Also so die ersten Kontakte, die ich hatte mit Leuten, die mir begegnet sind, die sind immer sehr fröhlich gewesen und sehr herzlich auch. Ich habe das erlebt. Ich habe die Personen, die mich so am Anfang in Erinnerung auf mich zugekommen sind, die haben den Kontakt gesucht. Das habe ich sehr geschätzt, so die Kontaktfreudigkeit, das Gespräch, Smalltalk, irgendetwas so. Und man gemerkt, die haben das Interesse an mir. Und ich habe gemerkt, das funktioniert ja sehr schnell und sehr gut. Und es ist bis heute so, oder? Also ich bin sehr gern auch im Gespräch, im Alltag, in unserem Restaurant oder am Arbeitsplatz bei der Bürowerkstatt beispielsweise mal dabei und schauen und schwätzen mit den Leuten. Und dort gibt es immer so einen Moment von gegenseitigem Interesse, wo uns leitet. Und das ist etwas Schönes, ja.
Und jetzt seit dem September letztes Jahr, und am September ist ja noch nicht Covid im Mittelpunkt gestanden, was war so die erste grosse Hürde für Sie jetzt als Direktor?
Ja, also zuerst musste ich mal schauen, was gehört eigentlich alles zu diesem Betrieb, oder? Was ist eigentlich alles rum? Und müssen fassen, welches ist die, weil das sind meine direkten Ansprechpartner oder meine direkten Partnerinnen und so weiter. Und dann schauen die Unterschiedlichkeit. Ich habe mich auch fest müssen mit den verschiedenen, das war auch eine Hürde für mich, herausfinden, was gibt es so für Behinderungsbilder, das können lernen, wo ja dann ganz unterschiedlich Ausprägungen haben und unterschiedliche Bedürfnisse das auch. Dort habe ich mich fest müssen reinlesen und bin immer noch dran. Also dort habe ich wirklich auch noch etwas zu tun, das gut zu verstehen. Wobei wir dort natürlich Leute haben, die das viel präziser wissen müssen als ich. Oder? Es ist dann auch eine andere Aufgabe. Es sind sicher, am Anfang ist es gewesen, einfach mal ankommen, staunen, wie gross ist die Organisation, wo sind deine wichtigen Anknüpfungspunkte, das ist sicher die Herausforderung am Anfang.
Ja, wenn sie ja ein bisschen schnell einen Werbespot machen, was die Rotec ist, das haben wir jetzt mutig.
Ja, die Rotec ist eine Institution im Kanton Luzern, die im Zentrum hat, Dienstleistungen für Menschen mit körperlichen Behinderungen erbringen. Und die hat einmal ganz klein, also ganz nicht klein eigentlich, kann man nicht sagen, es ist eigentlich schon immer
ziemlich... Zwei Blöcke, zwei grosse,
ja, von Dings her,
Hochhäuser sind es, glaube ich, in Emmen, oder?
Ja, ganz genau, das erste Mal dort in Emmen, das war vor mehr als 40 Jahren. Es ist dann vor 40 Jahren auf die Parzelle dort unten am Birkwald im Bereich Stern-Matt-Quartier, eben bei der Rotec hergezögelt, da hat man dann dort einen wirklich tollen Bau aufgestellt, für damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich, auch sehr durchdacht. Und der Bau ist aufgestellt worden für eine Schule, für Jugendliche und Kinder und mit einem Wohnheim angegliedert. Und seither hat sich die Institution natürlich weiterentwickelt. Ist nicht nur für Kinder und Jugendliche da, nicht nur eine Schule, sondern ist inzwischen auch ein Ort, wo man lebt, wo man schafft, wo man Ausbildung kann machen und auch wohnt. Das ist so eine umfassende Dienstleistung eigentlich für Menschen mit körperlichen Behinderungen.
Ja, und eben, ich habe ja die Zeit auch dort verbracht, aber was hat sie denn schlussendlich gleich gereizt und muss gleich ein wenig Druck kommen, im Behindertenbereich denn sich so zu engagieren? Zuerst.
Also, es ist, ich muss das sagen, es war zuerst nicht gesehen, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt losziehen, okay, und ich will jetzt einfach irgendwo eine Institution führen im Behindertenbereich. Das ist es nicht. Ich habe wirklich am Anfang auch eine Chance gehabt, eine Veränderung in meinem Leben einzuführen, zu machen. Und habe dann noch nicht gewusst, wie mich jetzt das berührt, bewegt in diesem Behindertenbereich hin, oder so wie Sie das gesagt haben. Merke jetzt aber unterdessen auch, dass ich dort sehr angekommen bin und dass mir das auch sehr gut gefällt. Also, da gibt es natürlich schon Momente auch, wo ich merke, es ist... Also, man kann ja... Man hat wahrscheinlich verschiedene Optionen, muss ich so sagen, im Leben, oder? Verschiedene Eignungen. Der eine kann das besser, dieser macht das. Ich wäre jetzt wahrscheinlich für eine Aufgabe im Bereich von Technik oder von der Industrie oder so nicht geeignet. Mir hat das immer müssen etwas sein, wo mit Menschen zu tun hat. Und das ist vorher schon gesehen, der vormalige Funktion, als wenn ich eine kantonale Mittelschule in Luzern führen durfte, dort war es auch immer sehr stark der Umgang mit Menschen, mit Menschen Entwicklungen einleiten. Und das ist eigentlich sehr ähnlich. Also da schafft man sehr nach mit, jetzt in dem Fall mit Haufen Mitarbeitern und aber auch für Klientel, wo, ich glaube, das sieht jeder von sehr schnell eine höhere Sinnhaftigkeit hat. Und das ist mir wichtig gewesen, irgendwo. Also irgendwo arbeiten kommt nicht in Frage, es muss etwas sein, so ein Umfeld, das einfach auch sinnvoll ist. Oder? Ja.
Ihr Bild von Behinderung, wie hat sich das geändert in diesem Jahr? Was ist eine Behinderung für Sie? Jetzt, also nach dem ersten Jahr, hat sich das schon geändert? Ja. Was haben Sie schon vorher für eine Haltung gehabt?
Also es hat sich schon ein bisschen verändert, das stimmt. Vorher hatte ich vielleicht ein diffuses Bild davon und nicht so klare Vorstellungen, wie das Leben stattfindet, wie man sich, was für wirklich Schwierigkeiten, dass man antrifft im Alltag und was für besondere Bedürfnisse das da bestehen. Und in der Zwischenzeit begreife ich Behinderung eigentlich nicht im Sinn von, da ist jemand gehindert an etwas, sondern ich schaue es mehr als, ich habe das mal so gelesen, als ein weitere Form, eine vielfältige Form vom menschlichen Leben an. Also einfach eine andere Form, so wie das Leben viele verschiedene Formen hat. Und es ist eigentlich gar nicht so etwas sehr Besonderes. Auch im Umgang bei uns jetzt in der Rothegg merke ich, wir sind miteinander, wir sind miteinander unterwegs, wir begegnen sich im Bus oder wo auch immer. Man ist einfach zusammen und funktioniert. Und ich glaube, das ist schon sehr ein Ziel, eigentlich, das man auch müsste hinschaffen, oder? Dass es einfach ein natürlicher Umgang ist und eine natürliche Akzeptanz von menschlicher Vielfalt.
Ja, wie sehen Sie denn die Sensibilisierung jetzt mal von den Fußgängern? Oder auch jetzt, wenn Sie so auf Fußgänger zugehen und sagen, ich bin jetzt die Rechte von der Rothegg, was kommt entgegen jetzt in Ihrem Umfeld oder im erweiterten Umfeld?
Also das erste Mal, ich bin immer sehr überrascht, oder? Die allermeisten wissen, ah, Rothegg, ja, können wir. Und dann sage ich, ja, was ist denn die Rothegg? Ja, das ist doch das, das sind doch die da in Rathausen, oder? Dann wird das häufig verwechseln mit dem SSB, das kommt noch zu. Aber das ist eine andere Geschichte. Hat einen grossen Bekanntheitsgrad, man könnte bei uns, man weiss, dort kann man Geld spenden beispielsweise, oder? Kann man Gutes tun, oder? In dem Sinn. Und eigentlich, die Reaktion ist viel, gewisse, ich weiß nicht, bewunderungsrichtige Worte, aber sagen, du schaffst dort, gefällt es dir, gell? Und häufig kommt das Wort auch von Sinnhaftigkeit nachher. Dann weisst du ja sicher auch, was machst. Das höre ich viel. Also die Arbeit dort ist sinnstiftend und irgendwo hat das natürlich schon etwas an sich. Ich denke, weisst du, dass viele arbeiten in ihren Berufen und haben auch dort natürlich eine Sinnerfüllung. Aber vielleicht stößt man manchmal auch ein bisschen an Grenzen und weiss nicht so recht, soll ich jetzt die dritte Werbekampagne machen oder das 27. Handy verkaufen und weiss eigentlich gar nicht, warum man das macht. Oder? Und das musst du in einem so einem Umfeld, wie das jetzt die Rothegg ist, wenn man nicht als Mitarbeitender arbeiten kann, als Betreuende, als Pflegende und so weiter, muss man sich nicht fragen, oder, was man da macht. Das sind eigentlich immer Aufgaben, wo man weiss, was man da tut.
Wie mache ich die Öffentlichkeitsarbeit?
Ja, das ist für uns ein wichtiges Thema. Gell? Oder wir haben natürlich die verschiedenen Kanäle über Webseiten. Wir probieren immer auch wieder eine gute Botschaft in den Zeitungen zu platzieren. Wir haben jetzt dann auch wieder eine Gelegenheit, ein Jubiläum zu machen, wo wir probieren, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, auch für unsere Fragen und unsere Anliegen. Ist ein Dauerauftrag, ist klar. Und für uns auch eine Herausforderung, auch immer zu schauen, wie erreichen wir denn auch neue Leute, also andere Leute, die vielleicht nicht schon bereits abonniert sind auf unserem Newsletter oder auf unserer Zeitung, die wir haben. Ja.
Und wie haben Sie jetzt, und das ist vielleicht eine heikle Frage, aber ich stelle es gleich auch, die politische Landschaft, Thema Behinderung und jetzt auch Thema Rothegg gesehen, wenn wir da nicht zu tief rein, aber einfach so grundsätzlich.
Also ich glaube, das ist auch ein Auftrag, den ich schon auch gesehen habe, auf meiner Ebene jetzt, nicht allein natürlich. Es ist ja so, dass die Organisation gegliedert ist durch einen Stiftungsrat, der letztlich so ein bisschen strategische Leitlinien vorhergeht und eine Geschäftsleitung, die dann halt vor Ort arbeitet, das Operative macht, wie man sagt. Und wir haben natürlich, wir können schon auch Einfluss nehmen in unserem Umfeld, oder? Dass wir natürlich probieren, politische Prozesse zu beeinflussen. Also das kann man zum Teil vielleicht weniger gut allein, aber man kann das, indem man sich zusammenschließt, indem man sich mit anderen Institutionen, mit anderen in ähnlichen Funktionen zusammentut und schaut, wie könnte man zum Beispiel auf ein Gesetz einen Einfluss nehmen oder wie könnte man zum Beispiel mit Politikern Politikerinnen im Kontakt sind. Das ist für uns schon wichtig, dass wir auch lobbyieren für unsere Arbeit und dort Notwendigkeit auch von guten Rahmenbedingungen für die Institutionen im sozialen Bereich auch werben tut. Das ist schon ein Auftrag, sehe ich auch. Und ich begebe mich selber auch in so politische Netzwerke hinein. Das ist ja so, ja.
Und ist da eher offen, weil früher ist viel auch um Spardruck und so gegangen. Wie sieht man jetzt die politische Landschaft? So ganz fein umrissen.
Ja, also man muss schon sehen, die öffentliche Hand macht wirklich, das muss man auch mal sagen, macht natürlich viel auch für die Integration, für Menschen mit körperlicher Behinderung, aber auch generell für Menschen mit Behinderung. Da passiert schon einiges, oder? Es wird viel auch unterstützt finanziell. Es ist in der Öffentlichkeit ein Anliegen und auch in der Politik ist das ein Anliegen. Das, was wir in den letzten 10 Jahren, jetzt in jüngster Zeit, nicht mehr so fest erlebt haben, das ist natürlich, da ist nicht einzig und allein der Sozialbereich betroffen gewesen, sondern sehr viele Bereiche haben da müssen wirklich sparen und haben den Druck gespürt. Das ist im Moment ein bisschen weniger. Keine Ahnung, wie sich es weiterentwickelt. Wir haben da nicht ein bisschen Böses, oder? Aber,
es gibt so Gewitterwolken, die können
ja,
aufziehen.
Ja, das ist ja so. Es ist klar, man hat den politischen Druck. Einerseits ist man abhängig davon, oder, dass man durch die finanziert wird, dass man unterstützt wird auch in dem, was man gerne machen möchte. Und andererseits gibt es halt die Tatsache, dass der Staatshaushalt auch nicht unerschöpflich ist. Oder? Und das haben wir erlebt und haben sehr viele Institutionen, sehr viele Bereiche haben auch da wirklich gelernt in den letzten Jahren. Im Moment ist da eine gewisse Beruhigung gekommen. Wir dürfen sagen, wir können im Moment unsere Dienstleistungen gut finanzieren, also so, dass es machbar ist. Natürlich, das ist eine Daueraufgabe, immer zu schauen, wie kann man effizienter werden jetzt als in der Führung, wie kann man auch Sachen, die nicht nötig sind, einfach weglassen und so weiter, dafür auf anderes Gewicht setzen, das ist eine Aufgabe auch in der Führung. Aber der ganz grosse Spardruck, den wir hatten, ist im Moment ein bisschen weg, was nicht heisst, dass man jetzt einfach da wieder den Demi brechen, oder überhaupt nicht.
Einer der letzten Artikel in der Rotecker ist auch um die neue Strategie gegangen, die jetzt 2020 bis 2024 geht. Wenn Sie da kurz ein bisschen erzählen, wo die Rotecker in Zukunft hinschifft mit dem Kapitän Bühl.
Ja, also zuerst einmal Gratulation dazu, dass Sie den Rotecker-Revue lesen. Also, das natürlich. Ist natürlich sehr. Oder?
Vor allem jetzt, wo sie digital ist.
Ja, gut, nein, ist prima. Also, ja, eine Organisation, Rotec, aber das betrifft natürlich viele andere Organisationen, auch die sind ja immer in einem Umfeld drin und es ist ja eigentlich nichts stetig. Oder? Es ändert sich ja sehr vieles auf nationaler, auf kantonaler, auf gemeinsamer und in der Gesellschaft drin auch. Und als Organisation muss man ja immer ein bisschen schauen, sind wir noch gut aufgestellt, machen wir noch das Richtige. Oder? Und, das haben wir auch gemacht jetzt. Also in dem ersten Jahr, ich habe zusammengesessen mit unseren Leuten, mit Kaderleuten, haben wir angeschaut und gesagt, ja, das, was wir machen, sind wir eigentlich noch gut unterwegs, machen wir noch das Richtige. Und dann müssen wir sagen, mal, eigentlich, die Rotec ist wirklich gut aufgestellt, hat einen guten Grundauftrag, den sie wahrnehmen, da dieser Institution, aber wo man auch durchaus noch weiterentwickeln kann. Das haben wir auch festgestellt. Und jetzt hat sich der Rahmen ein bisschen verschoben aussen dran. Also ich habe vorhin können sagen, Rotec einstmal eine Schule, oder, hat sich weiterentwickelt zu einem Ort, wo gelebt wird, gearbeitet wird und gewohnt wird. Und das kann noch weitergehen. Also unsere Dienstleistung, unsere Kompetenzen, die wir haben, nämlich der Umgang mit Menschen mit körperlicher Behinderung, sie zu unterstützen, sie zu befähigen, das ist im Leben zu teilnehmen und gleichberechtigt zu teilnehmen, möglichst selbstbestimmt. Das ist etwas, was wir können. Und das können wir nicht nur in der Rotec machen, das können wir auch aussen dran machen. Irgendwo, in Hort, in Kriens, könnte man vielleicht auch in Cham, oder? Schon ein bisschen weiter weg wieder, aber ging da auch. Das heisst, die ganze Frage der Ambulanz, wo können wir unsere Dienstleistungen bringen, und dort dürfen wir ein bisschen offener werden. Und die neue Strategie sagt, das Gute, das man kann, bewahren, das unbedingt weiterentwickeln und aber auch in die Richtung gehen, dass man auch die ein und andere ambulante Dienstleistung andenken kann. Zum Beispiel so Unterstützungen von Wohnen in Assistenz oder auch Therapien anbieten in ambulanter Form. Ja.
Eine Frage, die mir zugetragen worden ist, war so die Frage von neuen Tagesstruktur. Jetzt, wieso, wenn jetzt ein Vater das Kind schon am Morgen ein bisschen früher würde bringen oder später würde abholen, ob das möglich ist. Gibt es ja in Kinderkrippen oder so in Schulen, wo vielleicht so die Hausaufgaben gemacht wird, wenn die Eltern bei ihr arbeiten, ist das auch angedacht, dass ich die Frage beantwortet bekomme?
Also das haben wir so, das sind Tagesstrukturen anbieten können, das ist ja natürlich ein Auftrag, der auf dem Volksschulgesetz verankert ist. Oder? Also eigentlich muss man das auch können. Ist bei uns immer gerade ein bisschen herausforderungsreicher auch, weil wir können ja nicht einfach irgendwelches, sagen wir mal so, Personal zur Verfügung stellen. Wir müssen immer Fachpersonal haben. Ist manchmal noch ein bisschen herausforderungsreich, das auch zu haben. Wenn die Frage konkret auf uns zukommt, dann stellen wir uns deren. Das ist klar, oder? Dann müssen wir das anschauen. Das ist ein Thema, ja.
Und da ich länger auch in der Bürowerkstatt gearbeitet habe und jetzt auch durch die Covid-Situation auch ein bisschen Artikel gelesen habe, wie sieht es dort denn aus? Also vor allem so auftragsmässig merkt man da ein bisschen Covid-Situation. Wo gibt es da vielleicht Strategie jetzt in der Strategie Thema Arbeit?
Zum Glück gibt es in der Schweiz noch Abstimmungen und Wahlen, oder, muss ich sagen. Gerade heute hatte ich noch einen Kontakt mit drei Leuten aus der Bürowerkstatt und gesagt, jetzt haben wir einen ganzen Haufen zu tun im Moment. Oder? Können wir es wieder mal schauen? Oder? Und ich gesagt, ja, was ist denn los? Und ich gesagt, ja, es ist wieder Abstimmung. Oder? Jetzt sind sie fleissig dran, die Abstimmungskuvert einzupacken. Für den November, ganz genau. Es gibt ja wieder ein paar wichtige Sachen zum entscheiden. Kann man dann gerade noch sagen, was man soll abstimmen dort, oder? Aber das ist ein schöner Auftrag, den wir immer sehr gerne wahrnehmen. Die Gemeinden, die uns packen die Abstimmungskuvert ein, machen wir sehr gerne. Es gibt auch weitere Aufgaben, die wir gerne übernehmen, wie so Buchhaltungen führen für Institutionen, vielleicht für Vereine, Mailings machen und so weiter. Das sind wir gut, kommen sehr gut, machen wir auch gerne. Dort hätten wir aber auch noch Kapazität. Wir haben auch einen Lockdown gehabt in der Bürowerkstatt. Da ist man eine Woche auch. Sind unsere Mitarbeitenden dort daheim gesehen und haben nicht können arbeiten. Das haben wir natürlich schon ein bisschen gespürt. Das ist schon so. Tatsächlich sind wir immer froh um gute Aufträge und, oder Aufträge, die wir können erfüllen können. Und die liegen halt häufig so im Bereich von dem Lettershop, den wir haben, dass man dort Sachen verpacken, Sachen gestalten mit in dem ganzen Kartenbereich drin, aber auch kaufmännische Aufgaben können wir gut erfüllen. Es ist eine Tatsache, dass wir da natürlich nicht ganz ohne Konkurrenz sind oder ohne Mitbewerber, wie man sagt, oder? Sind einfach wirklich froh um Aufträge in diesem Bereich. Ja.
Da wird auch alles verlinkt und alles, also man kann es gut anschauen, ich kann die Homepage und alles verlinken. Jetzt tun wir ein Thema, das vielleicht ein bisschen schöner ist, wenn es klappt. Was ist nächstes Jahr so geplant, 40 Jahre Rotec?
Ja, das ist eine gute Frage. Danke für den Steilpass. Also, wir haben wirklich Gelegenheit, das nächste Jahr, 40 Jahre Rotec dürfen zu feiern. Eigentlich wäre es schon dieses Jahr geplant gewesen, aber da haben wir dann bestimmten Rahmenbedingungen gesagt, tun wir doch das nächste Jahr wählen. Passt immer noch sehr gut, weil es ist sein Weihungsdatum im Mai von 40 Jahren, wo dann die Rotec wirklich dort entstanden ist. Und ja, das ist ein tolle Gelegenheit, wirklich, um wieder einmal so ein paar Projekte zu machen, wo die Leute mitarbeiten, aber auch Klientel betroffen sind davon und dürfen die Füllung. Wir haben eine ganze Vielfalt eigentlich ausgedacht von verschiedenen Sachen. Nicht einfach jetzt nur ein riesen Jubiläumsfest, sondern es gibt so verschiedene Teile. Im Mittelpunkt steht sicher ein Jubiläumsanlass, wo wir 40 Jahre möchten feiern. Es gibt ja den traditionellen Parkfest, das wir kennen, das mal zwei Jahre sonst stattgefunden hat, haben wir jetzt auf das Jahr hingelegt. Wir das ein bisschen anreichern. Das Parkfest ist ja der offen für die Öffentlichkeit, können alle kommen. Und wir würden das dann sicher noch mit ein paar Attraktionen besonders gestalten, dass man auch mit einem guten Erlebnis heimgeht. Wir haben auch die Idee, dort so ein bisschen, wenn es zustande kommt, ein kleines Theater zu machen im Schulhaus. Das Schulhaus ist ja wirklich ein Perle, auch von der Architektur, muss man sagen.
Das ist so.
Sie können das von Jahren an.
Doch.
Bietet sich sehr an. Wir machen da Klientel denken, also mit, also Bewohner und so, wo man einen Anlass möchte machen, wo sie dann auch wählen können. Woher dürfte es gehen, das mal so ein Wahlprogramm machen, einen schönen Ausflug nehmen. Hier. Und als eine von den wirklich neue Formen sehen wir eine sogenannte Roadshow vor. Das ist dann etwas, wo man hoffe, dass zum Beispiel auch die Medien darüber könnte berichten
könnten. Ja. Und ja, also wo sind Sie gewesen vor 40 Jahren? Wo, das haben wir jetzt noch kurz gewundert.
40 Jahre, ich muss gerade rechnen. Also der bin ich so am Ende der Volksschulzeit gesehen, ich bin dort so eigentlich auch in meinem Heim gesehen, im Don Bosco, im Beromünster, habe ich dort meine Zeit verlebt, also als jugendlicher Pubertierender dort so am Gymnasium in dieser Phase, ja, das
wohin geht's? Sind das schon ein bisschen Berufsideen rum gewesen?
Nein, dort ist man noch irgendwie unterwegs gewesen und hat sich dann vieles erst nachher gegeben. Ich bin später mal Lehrer geworden und dann hat sich dann so ein bisschen das in eine Richtung entwickelt.
Und wann ist denn so Bewegung dazu gekommen? Gehende Bewegung?
Ach so, ich weiss auf was. Ja genau, also so ein bisschen das sportliche Element, ja, auf das sprechen Sie an, ja, oder? Das ist,
Laufen!
Ja, das bewegt mich eigentlich schon immer, wenn ich mir so ein bisschen das zurück... eigentlich bin ich immer so ein bisschen sportlich unterwegs, das hat mir immer gefallen. Bewegung, mich in der Natur bewegen, allein oder mit anderen Leuten zusammen, das ist vielfältig schon immer ein Thema gewesen. Früher viel mit Shooten oder dann auch mit anderen Sportarten, Velofahren und in jüngster Zeit halt mehr so ein bisschen das Ausdauersport machen Rennen, viel wandern, sehr gerne in den Bergen. Das ist schon etwas, was mich eigentlich immer ein bisschen begleitet. Ja. Irgendwie ist das auch so ein bisschen...
ein Ausgleich.
Ja, ein Energietank. Ja.
Aber obwohl Sie jetzt mir auch im Vorbesprechung sagen, dass das nicht mehr so aktuell ist, Sie haben ja die grossen Marathon mitgemacht. So die grossen, glaube ich.
Yeah.
Was war da die Faszination vom Marathon, bevor wir dann noch zu den Hügeln kommen?
Ja, das ist so. Also ich habe mal also eine Zeit lang irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss in allen grossen Städten der Welt einen Marathon rennen. Und das habe ich dann auch, also natürlich nicht in allen, aber in ein paar wirklich gemacht. Und das hat schon ein Faszinosum dran gehabt. Also eigentlich, was ist das Interessante daran? Es ist, man könnte sagen, ist das lustig mit 30.000 oder 40.000 Leuten hier durch eine Stadt durchrennen? Ich finde ja, es hat schon einen gewissen Reiz dran, tatsächlich. Also, es ist so ein bisschen Sightseeing in Turnschuhen. Man kommt nämlich durch eine Stadt durch, rennt irgendwie dort, wo, man sonst wo die Strassen verstopft sind, durch Autos, kann man als Fußgänger einfach mal durchrennen. Man sieht vielleicht die schönen Buildings und was so eine Stadt auszeichnet, einfach mal von einer anderen Perspektive. Und ist auch noch, ist einfach auch Rennen unterwegs, das hat schon etwas Schönes gehabt. Ich habe ein paar so Sachen gemacht und auch viel erlebt dabei. Ja. Das ist,
schönste Marathon war jetzt für Sie und auch für Sie so landschaftlich?
Also, ja, das ist vielleicht zwei. Also, der schönste war wahrscheinlich der erste gewesen. Und den habe ich total vermasselt. Den war in New York gewesen. Ich war überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Und dann ist es noch furchtbar regnen und ich habe das
so komplett... richtig schön! Schöne Taufe, oder?
Es war taufig, ja. Da habe ich gemerkt, das musst du das nächste Mal besser machen. Aber es war gleich ein tolles Erlebnis. Und das vergisst man natürlich nicht mehr, wenn man dort verkrampft im Zeug rumkumpelt ist. Aber das habe ich dann auch irgendwie später auch wirklich besser ein bisschen Griff bekommen, besser können auch geniessen.
Welche haben Sie geniessen?
Ja, also es ist natürlich, ich muss so sagen, es ist immer ein bisschen ein Krampf, weil es ist eine lange Distanz und irgendwann kommt man an gewisse Grenzen, aber was schön daran ist, es ist eigentlich Vorbereitung, sich ein Ziel setzen, dann schauen, wie man das kann erreichen, das Ziel, und dann auch nachher Freude haben, wenn einem das gelungen ist. Und das ist ja jetzt losgelöst von einem so einem Austauschsport. Das ist ja etwas, wo man im Alltag oder im Leben immer hat. Oder?
Also, Ziele setzen, genau. Ziele erreichen.
Und manchmal ist auch etwas, wo man zuerst nicht glaubt, dass es möglich ist. Und dann merken, aha, mit gewissem Fleiss, mit gewisser Ausdauer, mit gewisser Arbeit an sich selber auch, ist vieles möglich. Und das muss nicht nur einfach in dem Spitzensportbereich, den ich ja gar nicht gemacht habe, aber wo sonst kann im Alltag wirklich auch der Fall sein. Oder?
Also hat das Marathonlaufen auch ein bisschen im Job abgefährdet? So, haben Sie eine zweite Luft, wenn es streng wird?
Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Also Ich kann schon noch lange an etwas bleiben, das ist so. Das ist wahr. Und es macht mir wirklich auch Spass, manchmal Sachen zu erreichen oder anzustreben, wo man zuerst nicht glaubt, dass es möglich ist. Ja. Das ist schon so. Ich weiss auch, dass man mit Motivation und mit guten Vorbereitungen, oder konkret auch mit guten Rahmenbedingungen, guten Leuten und so weiter, mit motivierten Leuten einfach sehr viel kann erreichen kann. Das funktioniert. Und es funktioniert in Organisationen innen gut, wenn man Leute auf etwas einschwören kann, oder? Auf ein Ziel hinschaffen. Und ich glaube, das macht Spass, weil eingehend war die Frage, was macht die Freude am Führen, wenn einem das gelingt, miteinander können, neu mit hin.
Begeisterungsfähig wecken.
Dann hat man irgendwie, dann ist man am richtigen Ort, oder? Und das macht Spass, ja.
Und haben Sie auch bei den Marathon auch eine Zeit gehabt, auch den Rostl-Marathon zu beobachten?
Ja klar, das war immer spannend gewesen. Die Kälber sind immer schneller gewesen als mir, oder? Die sind immer vorangerollt. Also, das ist, da manchmal denke ich, ich wäre auch gerne abgehockt. aber nein, es ist natürlich schon sehr eindrücklich, oder? Was denn dort danach für Leistungen gebracht werden, ein paar Mal auch der Hulk gesehen, oder? Wie der, das war die Phase, in der unterwegs ist und all diese Titel gemacht hat. Das ist auch ein gewisser Stolz natürlich auch für die Schweiz denn damals. Aber was die für Leistungen bringen, oder, ist also schon ganz
bemerkenswert. Ja, Manuela Schär hat Manuela ja Schär, wirklich ja, genau. Jeden Marathon gewonnen.
Ja.
Das ist wirklich gross. Und wo ist die Faszination denn gekommen? Der Berg hat Ihnen geradeaus nicht mehr nur gelangt.
Ja.
Also ich weiß, dass ein Marathon nicht nur geradeaus geht,
aber
warum denn der Berg und was gibt der Berg?
Also irgendwann hatte ich dann vielleicht auch ein bisschen genug gehabt, von immer auf die Tour schauen und wirst noch schneller oder mit der Zeit wird man halt eben langsamer und das ist auch nicht mehr so lustig. Oder? Aber was man dann noch kann, ist halt auch an den Berg gehen. Oder? Und das heisst, also halt auch Bergläufe machen, das habe ich eigentlich immer auch gerne gemacht. Im Berg wandern, unterwegs sein, vielleicht auch Bergsteigen, Hochtouren, so Sachen. Und das jetzt ein bisschen verbinden auch mit der Freude am Rennen, das ist so ein bisschen in den letzten 5 Jahren vielleicht gekommen. Und seither ist eine gewisse Verlagerung, oder, die Idee, dass ich gerne im Entli buche oder irgendwo unterwegs bin und auf einem Hocker aufrenne.
Und was studiert es denn, wenn Sie so am Berg sind? Studiert es denn?
Das ist interessant, das werde ich viel gefragt. Es ist ein bisschen beides. Manchmal treibt man so wie im Leeren und das ist vielleicht auch gerade das Schöne daran, man kommt zurück von einer sportlichen Betätigung und ist wie erfrischt, weil man eben nicht sehr viel gedacht hat. Und manchmal kann man auch sehr gut also unterwegs irgendwie eine gewisse Klarheit bekommen bei einer Frage, die man hat, oder bei einem Problem, das man hat. Und dann merke ich, dann geht die Zeit so, also wie man gar nicht, wo man durchgerannt ist. Und dann hat irgendwie so etwas studiert. Und das sind auch noch ganz faszinierende Momente.
Und was passiert, wenn Sie dann den Gipfel erreicht haben, oder das Plateau, was schweift es denn? Sieht man den Horizont?
Ja, das ist natürlich immer toll, wenn man so einen Fanblick haben kann, oder? Und vielleicht irgendwie eine besondere Stimmung anschaut. Irgendwie hat man das Gefühl, man muss dann auch aufgelaufen ist oder so. Es ist wie mehr wert, als wenn man aufgefahren ist. Oder? Also es bewegt einem natürlich auch, können in den Bergen sein. Und es hat auch, ohne jetzt da eine grosse Esoterik loszuwerden, es hat auch wirklich Kraft in so einem Moment, oder? Wenn man unterwegs ist und vielleicht einen Moment in die Berge schaut oder in eine schöne Landschaft rein und merkt, das ist eigentlich alles da, zum angeschaut werden, zum bestaunt werden. Das sind schon sehr schöne Momente. Ja.
Mal, Herr Biel, ich habe eigentlich mit meinem Setting durch. Aber ich gebe immer am Gast auch noch die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Fragen an mich zu stellen. Ich kann natürlich auch zu meiner Vergangenheit sein, muss aber nicht. Vielleicht gibt es da ein, zwei Fragen. Schiessen Sie los.
Ja, das ist jetzt spannend, ja. Also ich merke, wir haben natürlich auch ein bisschen Berührungspunkte miteinander, oder? Einerseits die rote Geschichte, andererseits das Moderieren, das scheint ihre Leidenschaft zu sein. Mich nimmt es eigentlich Wunder, wie sind sie darauf gekommen, so mal Jans rollende Welt ins Rollen zu bringen?
Ich habe eine Historie im geschützten Arbeitsbereich, ich habe auch eine kleine Historie im ersten Arbeitsmarkt, aber im Buchhalterische. Und das hat mich nie gross, wenn sie jetzt auch Leute in der Rotec fragen, nie gross interessiert der Computer und Zahlen, sondern mich hat immer der Mensch interessiert. Und ich habe auch die Lehrer immer in Diskussionen verstrickt und so. Und dann hatte ich 2015 eine schwere Operation, die auch lebensbedrohlich war. Und dann habe ich mir den Gedanken gemacht. Und dann kommst du an so eine Sinnhaftigkeit. Oder wenn du die Chance hast, noch einmal etwas daraus zu machen, ich habe auch die erste Chance vorher nicht bereut. Weil sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Aber ich habe dann gedacht, was machst du gern? Und dann ist noch gekommen, ich bläuderle gern. Und zuerst habe ich ein bisschen über Film diskutiert. Film ist auch gross, meine Leidenschaft. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mit meinem schweizerdeutschen Charme auf YouTube eine Filmbesprechung jetzt nicht die Klicks holt. Aber ich habe dann eine Filmreihe gemacht über Behinderung im Film und habe dann auch gesagt, ich sei selber im Rollstuhl. Und dann habe ich viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich dann in einer Nacht, eine Nebelaktion, meinem besten Kollegen gesagt, wir müssen das Konzept verändern, weil er macht Grafiken. Und dann haben wir das so gemacht und dann habe ich mich dann auch überlegt, was machst du denn noch gern, außer jetzt ja, mit Leuten bläudeln. Vorher habe ich ja nur über den Film bläudeln, jetzt nicht gross mit jemandem. Und darum sind dann auch die Interviews entstanden, zuerst nur zum Thema Behinderung. Jetzt ist es nicht mehr nur zwangsweise, dass es muss um Behinderung gehen. Natürlich, wenn jetzt jemand wie Sie jetzt kommt, dann schon. Aber es hat auch schon Interviews gegeben, wo das Thema Behinderung gar nicht gross gekommen ist. Und seitdem mache ich das.
Wie ist denn so ein bisschen die Reaktion aus dem Publikum? Also hört man da etwas?
Es können natürlich mehr sein, weil in der Schweiz ist das Social Media noch nicht so durchdrungen. Ich sage da immer, das grosse Masterpiece ist Amerika. Und was dort schon wieder veraltet ist, ist jetzt in Deutschland gekommen. Und auch wenn es in Deutschland so sattelfest ist, kommt es in die Schweiz. Also ich werde manchmal noch gefragt, was geht da in deinem Hobby? Also ich muss immer noch erklären, dass man auch mit YouTube Geld verdienen oder durch YouTube an Aufträge kommen. Es gibt immer mehr Resonanz. Es kommt halt immer auch darauf an, wie viel Öffentlichkeitsarbeit ich mache und wie viel Prominenz oder spannende Gäste ich bekomme und dann die teilen oder sharen. Und dann kommen wieder neue Leute und dann bleibe ich hängen. Es gibt einen grossen Zulauf, was ich jetzt merke, ist im Podcast. Yeah. Also gar nicht mehr gross YouTube, sondern im Podcast. Das ist momentan das, was, glaube ich, jeden ein bisschen begeistert. Auch jetzt in der Covid-Zeit. Und da habe ich jetzt innerhalb von 9 Monaten gleich viele Abonnenten, wie ich jetzt in 4 Jahren YouTube gemacht habe, 600 und etwas Abonnenten, habe ich in 9 Monaten Podcast erreicht. Und darum habe ich jetzt auch mein Konzept ein bisschen verändert, dass ich nur noch einen YouTube-Zusammenschnitt mache, mit guten Aussagen, guten Fragen von mir und das ganze Gespräch unzensiert möglichst, weil ausser der Gast hat jetzt wirklich ein Zeich gerät, dass ich das als Podcast mache. Und so fahre ich momentan sehr gut.
Super, ja, also vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich da nicht viele Zensurgeschichten verursacht habe.
Wir ja, das sind wir in der Nachbearbeitung. Nein, ich habe das sehr gut gefunden und ich finde es auch gut. Und das sage ich auch, wenn ich jetzt auch die neue Strategie sehe, die Öffnung, also wieder die Öffnung, weil da sehe ich viel Problem von den Institutionen. Weil die Institution an und für sich, ich bin immer als Institutionskritiker bekannt, ist sehr abgekoppelt von der Gesellschaft. Meistens sind sie irgendwo am Brand oder jetzt in der Rotegg im Hocker oben. Und da sensibilisieren, die Leute mitzunehmen. Dass nicht einfach, ja, dort oben die Behinderten und so. Dass man da viel mehr Sensibilisierungsarbeit macht, glaube ich, ist schon der richtige Weg jetzt, was ich so sehe. Mal, und ich würde mich jetzt da sehr herzlich bedanken. Und wenn Sie noch etwas zu sagen haben, dürfen Sie das sagen. Und sonst danke vielmals. Ich glaube nicht, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Nein, ich glaube, wir haben schon noch zu diskutieren miteinander. Merci vielmals, dass Sie ja dürfen an diesem Format teilnehmen und viel Erfolg weiterhin. Podcast oder YouTube-Kanal, wo immer, ist eine gute Sache.
Merci danke vielmals.